Hallo und willkommen zum Pflegenetz-Podcast, dem Podcast für die Pflege. In unserer Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegenetz-Podcast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
Pflegestützpunkt.
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 Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
Wie wir pflegen und pflegen wollen.
Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen.
Herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Was hindert dich daran, so zu pflegen, wie du es gelernt hast? Was passiert, wenn in der Pflegearbeit nur noch zählt, was messbar ist und für das Menschliche kaum Zeit bleibt? Wir sprechen in dieser Ausgabe über den täglichen Spagat zwischen Anspruch und Realität und warum viele Pflegekräfte mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Wir fragen, was muss sich ändern, damit Pflege wieder das sein kann, was sie sein soll, ein Beruf mit Würde, Anerkennung und Zeit für Menschen. Im Rahmen einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer Wien wurden die Arbeitsrealitäten von Pflegekräften in Österreich analysiert. Es zeigt sich ein starkes professionelles Selbstverständnis mit Fokus auf personenzentrierte Versorgung, das durch Personalmangel, Zeitdruck und ökonomische Logiken eingeschränkt wird. Die Inhalte aus der Arbeiterkammerstudie und dem Pflegealltag verknüpfen nun folgende Gäste. Wolfgang Schwab, er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Betriebsratsvorsitzender für das Diakoniewerk in der Steiermark, Pflegegeldgutachter, Gesundheits- und Pflegewissenschaftler und im Arbeitskreis Pflege in Bewegung aktiv. Er ist Arbeiterkamerad für den GLB und Vortragender in der Erwachsenenbildung Pflege. Willkommen, hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und zweiter im Bunde ist Robert Irmler. Er ist Pflegeassistent mit Schwerpunkt Demenz, Betriebsrat und auch aktiv als Pflegestützpunkt-Moderator. Willkommen.
Servus Karin, danke, dass ich heute in der Rolle des Gastes sein darf, weil ich zu diesem Thema eine sehr präzise Meinung habe.
Wunderbar. Und es ist auch noch eine dritte Person mit in der Sendung, nämlich ich habe im Vorfeld ein Interview geführt mit Florian Kirschner. Er ist Soziologe, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Referent in der Abteilung Arbeitnehmerinnenschutz und Gesundheitsberufe Rechte Arbeiterkammer Wien. Und er ist Studienautor vom Anspruch zum Alltag, eine aktuelle Studie. Ja, wir haben uns bereits im Februar des Jahres mit dem Thema beschäftigt, zeitgemäßer Personaleinsatz in Pflege und Betreuung. Und heute machen wir so einen Status quo. Wie schaut es aktuell aus? Und vor allem, wo geht's hin? Und da würde ich jetzt gleich Robert bitten, dass du einmal so den Aufschlag machst. Du hast mir ein paar Überlegungen geschickt aus deinem Alltag, aus dem, was du wahrnimmst. Und ja, ich würde dich bitten, dass du uns mitnimmst.
Gern, Karin. Nur vorweg, ich bin jetzt eben doch schon das 12. Jahr im Langzeitbereich verschiedener Pflegeheime, eben hauptsächlich vornehmlich im Demenzbereich. Habe eben die Zusatzausbildung Validation, kann also jetzt davon ausgehen, dass ich einer jener Pfleger bin, PflegerInnen, die einen hohen Wert dem Psychosozialen beimessen, eben durch meine Zusatzausbildung kann ich das beweisen. Und die Frage von dir zielt direkt auf das ab, was hindert uns daran, den Beruf, den wir gelernt haben, den wir nicht gelernt haben, um möglichst viel Geld zu verdienen oder einen hohen Karriereschub zu machen, sondern den die meisten von uns gewählt haben werden, weil sie einen psychosozialen Anspruch haben. Warum können wir den, und das sagt eben auch die Arbeiterkammerstudie, nicht mehr in dem Ausmaß so leben, wie wir uns das vorstellen. Habe da im Vorfeld auch ein bisschen mit meinen Kolleginnen gesprochen. Und es ist eigentlich der Sukkus überall der gleiche. Das System hat sich in einer Weise entwickelt, dass bestimmte Eckdaten, Kennzahlen abgeprüft werden, auch behördlich, aber auch intern, jetzt unabhängig vom Träger, vom Betreiber, dass es eigentlich nur noch um diese Kennzahlen geht. Das heißt, es ist eine umfassende Dokumentationspflicht, die wir Pflegerinnen zu erfüllen haben. Und es wird sehr wohl kontrolliert, ob dieser Dokumentationspflicht nachgegangen wird. Da geht es eben um Vitalwerte, Medikamentengebarung, Einfuhrprotokolle, Bewegungsprotokolle, Lagerungen und so weiter. Es ist aber der Faktor psychosoziale Betreuung nicht in einer Form dokumentationspflichtig, dass das sozusagen dann im System als relevant aufscheinen würde. Das heißt, eine intelligente Arbeitskraft erfüllt die Parameter, die abgeprüft werden. Ich nehme jetzt ein Beispiel, Türeinhänger bei Magna wird die Türen so einhängen, dass der Oberkontrolleur zufrieden damit ist mit der Qualität des Einhängens. Er wird aber nicht versuchen, das möglichst ästhetisch zu machen oder möglichst zartfühlend, weil das schlicht und ergreifend nicht abgeprüft wird. Nicht? Beim Skispringen gibt es die Kategorie auch, glaube ich, Schönheit. Das heißt, die versuchen da auch nicht nur möglichst weit, sondern auch möglichst schön runterzufliegen. Wenn es das aber nicht als Messkategorie gibt, dann wird das schlicht und ergreifend von einer intelligenten Arbeitskraft nicht praktiziert, nicht vollzogen. Das ist jetzt so im Kurzen, das, wie die Situation, der Status quo ist. Es gibt einen Haufen Dinge, die abkontrolliert werden. Das Zwischenmenschliche zählt aber nicht dazu.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist keine Verallgemeinerung, sondern es wird sicher Orte geben, wo es besser läuft und welche, wo es nicht so gut läuft.
Nein, das ist trägergreifend. Ich glaube, der Wolfgang wird mir da recht geben. Das hat einfach mit dem System zu tun, welche Parameter dokumentationsrelevant sind. Mhm. Ja, da geht es eben um die Einfuhr, Ausfuhr, Sachen, die eventuell auch einklagbar sein könnten. Im Krankheitsfall, im Todesfall und so weiter kann man ganz genau die Dokumentation aufmachen, schauen, was alles nicht geleistet wurde, was mangelhaft geleistet wurde. Der Faktor psychosoziale Betreuung ist aber in dem Grad nicht als Messgröße vorhanden, ist ja auch schwer möglicherweise zu messen. Und weil du das schlechte Gewissen angesprochen hast, wir haben aber, wir PflegerInnen, immer noch den Anspruch, das zu leisten, uns um unser Gegenüber zu kümmern. Und insofern, wenn das zu kurz kommt, um das Thema jetzt Unterbesetzung auch aufzureißen, das sicher heute vorkommen wird, bei Unterbesetzung werden die Dinge als allererstes wegfallen.
Ja. Wolfgang, was nimmst du wahr aus deiner Tätigkeit jetzt, wenn du unterwegs bist in den Pflegewohnheimen als Betriebsrat, kommen Pflegekräfte zu dir, kommen Angehörige zu dir? Wie reißt du den Status quo auf?
Angehörige eher weniger. Ich bin ja als Betriebsrat für die Menschen zuständig, die in erster Linie die in den Einrichtungen arbeiten, wo ich zuständig bin. Das Thema Arbeitsbedingungen ist jetzt gar nicht so das Erste, was bei mir am Tisch landet, sondern im aufrechten Dienstverhältnis geht es da eher oft um rechtliche Themen, die wir abklären und bearbeiten. Die Frage der Arbeitsbedingungen ist aber trotzdem die essentielle, die hinter dem Ganzen steht. Und der Frage, warum können wir nicht so pflegen, wie wir es gelernt haben? Und da finde ich es doch sehr spannend, dass man, also wir wissen aus der Theorie, dass gute Teams extrem harte Arbeitsbedingungen aushalten können. Schwierigste Arbeitsbedingungen vom hohen Gletscher bis in die Stahlfabrik hinein. Das heißt, gute Teams können sehr schwierige Bedingungen stemmen. Das wissen wir und das kann man ja auch belegen. Jetzt für mich ist schon lange die Frage in der Pflegepraxis, warum funktioniert das nicht? Sind die Teams nicht gut oder gibt's da vielleicht einen Gap, wo wir das Problem sehen? Und ich denke mal, je länger ich das mache und je länger ich das begleite, desto mehr sehe ich, dass wir da einen Frustrationsgap zwischen Ausbildung, Praktikum und Realität haben. Und ich glaube, das ist der Punkt, da müssen wir tiefer reingehen. Wir haben und das sehen wir auch, es gibt ja groß angelegte Image-Kampagnen, die sagen, komm in die Pflege, mach was Nützliches, setz dich für Menschen ein. Das ist ja auch, das hat auch ganz gut funktioniert, offensichtlich bei vielen Ausbildungseinrichtungen, so auch junge Menschen zu gewinnen, und das ist sehr schön und gut so. Und das ist der Grund, wieso die Menschen in diese Ausbildung reingehen. Und in der Ausbildung wird einem dann auch vermittelt, du bist hier richtig, hier kümmerst du dich um Menschen. Also der Output ist ein total positiver, natürlich neben dem ganzen Fachlichen, was man lernt. Drum geht man in die Ausbildung, ist man für Menschen da. Und das ist dann der Output. Und das sieht man dann auch noch im Praktikum, wenn man möglicherweise im Pflegeheim ist und betreut man 1 bis 2 BewohnerInnen. Und dann ist man aber mit der Ausbildung fertig, landet in der ersten Arbeitsstätte und ist dann auf einmal allein mit 15 Bewohnern, Bewohnerinnen. Und das schafft eine unglaubliche Frustration, weil alles, was man vorher gelernt hat, von der Anwerbung, tu was für Menschen, in der Schule, von der Ethik, und dann landet man in der Praxis und kann davon nichts umsetzen. Und ich denke, das ist vielleicht sogar eine kleine Lüge, die den Leuten bereitet wird, um sie in diesen Bereich zu bringen. Das schafft unglaubliche Frustration. Und das ist dann auch der Grund, wieso die Leute sagen, ich kann nicht so pflegen, wie ich es gelernt habe.
Karin, darf ich zum Thema Lüge, das der Wolfgang da eingeworfen hat, kurz was anfügen? Ich habe mir das nämlich auch notiert. Wir PflegerInnen, ich bin ja als Pflegeassistent wirklich in der Basispflege, wir gehen jeden Tag mit einer kleinen oder größeren Lüge nach Hause. Jetzt greife ich das Thema Unterbesetzung auf. Es gibt in unserer Branche nicht die Tradition, aufrichtig zu kommunizieren, dass wir etwas nicht geleistet haben. Ja? Also wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist die oberste Maxime ist, dass die Pflegedokumentation umfassend und lückenlos ist. Das heißt, an Tagen der Unterbesetzung, kommen wir wieder mit dem Magna-Arbeiter, wo in anderen Branchen völlig klar ist, dass ich nicht das Gleiche leisten kann, ist es hingegen in der Pflegebranche so, dass am Abend auf wundersame Weise trotzdem alles geleistet wurde. Nehmen wir das kleine Thema Zähneputzen am Abend. Das geht sich in Unterbesetzung, ich plaudere jetzt einfach aus der Schule, oft nicht aus. Es wird aber ganz sicher immer dokumentiert, dass es sich ausgegangen ist. Ja? Das heißt, wir gehen jeden Tag mit einer kleinen oder auch größeren Lüge nach Hause. Das, was wir vorgegeben haben, gemacht zu haben, in Wirklichkeit nicht gemacht zu haben, weil es gibt kein System, das überprüft, ob dem Dokumentationsergebnis auch eine Wirklichkeit entspricht. Ja. Es ist nur wichtig, dass es im Computer drinnen steht, es wurde alles gemacht, aber ob das auch einer Wirklichkeit entspricht, wird nicht kontrolliert.
Das ist natürlich eine ziemlich harte Aussage, wenn man sich vorstellt, man hat seine Angehörigen in einem Pflegewohnheim und hofft, dass sie gut versorgt sind, muss man sagen. Ne? Jetzt würde ich gern gedanklich weitergehen ein Stück und beim Wolfgang noch nachfragen. Du bist auch aktiv im Arbeitskreis Pflege in Bewegung. Ihr habt ja, weil eben im Februar sozusagen heuer das Thema worden ist, dass eben in steirischen Pflegewohnheimen der Personalschlüssel gesenkt werden sollte. Zumindest ist das diskutiert worden. Dann hat es eine Petition gegeben, Hände weg vom steirischen Pflegeschlüssel, und da sind eben über 14.000 Unterschriften gesammelt worden. Und vielleicht kannst du da jetzt kurz erzählen, ihr habt diese Unterschriften an den Gesundheitslandesrat Kornhäusl übergeben. Kannst du da die Eckpunkte daraus erzählen?
Ja, sehr gerne. Also die Unterschriften wurden nicht dem Landesrat übergeben. Dieser Termin ist noch ausständig, weil es direkt an den Landtag geht, ist der Adressat ein anderer. Der Herr Kornhäusl ist unser Ansprechpartner natürlich. Wir hatten dort eine Gesprächsrunde, Robert war auch dabei. Sind einige Themen diskutiert worden, vor allem was den Masterplan Pflege angeht, über das werden wir heute vielleicht später noch sprechen, weil die steirische Landesregierung dann sicherlich auch als Reaktion auf den Aufruhr aufgrund des Personalschlüssels angekündigt hat, einen Masterplan Pflege zu starten. Da ist der Status quo so, dass die erste Hälfte 2026 geplant sein soll, um Daten zu sammeln, um dann in der zweiten Hälfte 2026 in einen partizipatorischen Prozess überzugehen, wo es dann darum geht, alle Stake- und Shareholder zusammenzusammeln, um Themen zu diskutieren, die Pflege betreffen. Aber jetzt nicht nur die stationäre Langzeitpflege, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern auch die mobile Pflege, Pflege zu Hause, pflegende Angehörige und natürlich auch den stationären Bereich. Prinzipiell die Ergebnisse aus solchen Gesprächsrunden sind natürlich, man hat sich einmal getroffen, man hat einmal Themen ausgetauscht, man hat einmal Inhalte ausgetauscht. Bei einigen Punkten, und da kann ich auch anknüpfen an die Arbeitsbedingungen von vorher, haben wir auch eine kleine Verbindlichkeit bekommen. aus dem Gespräch, weil es einer unserer Standpunkte war, wir haben zu viel Fluktuation im Langzeitpflegebereich. Und das ist etwas, was ich mit den Zahlen, die ich habe, belegen kann. Das ist auch, was Kollegen von mir, Kolleginnen belegen können, was wir aber steiermarkweit nicht in Zahlen haben. Und Landesrat Kornhäusl hat zugesagt, hier schauen zu wollen, in den steirischen Langzeitpflegewohnheimen eine Fluktuationszahl rauszubekommen. Das finde ich sehr spannend. Das ist eine langjährige Forderung. Und ich glaube auch bewusst bis jetzt nie wirklich angegangen, weil wir wissen, wie die Zahl sich ungefähr bewegt und dass das extrem alarmierend ist. Und das ist eine Zahl, die uns fehlt in den Langzeiteinrichtungen, ist eine Zahl, die uns fehlt in den mobilen Einrichtungen. Das ist aber eine Zahl, die wir sehr gut haben aus der KAGES beispielsweise, weil da hat der Landesrechnungshof Zugriff, da haben wir die Fluktuationszahlen. Und auch im Gespräch mit dem Landesrat Kornhäusl war hier nämlich ein wichtiger Punkt, der hat gesagt, ja damals während der Corona-Krise sind sehr viele diplomierte Pflegekräfte in die Langzeitpflege gegangen, die sind geflüchtet aus den Krankenhäusern, weil dort die Arbeitsbedingungen zu Corona schwierig waren. Und er selbst hat gesehen, ja, aber die Ströme, die Personalströme zeigen uns, die sind wieder zurückgegangen zur KAGES. Und da sage ich, ja genau, das ist der Punkt. Wir müssen über die Arbeitsbedingungen außerhalb der KAGES reden, weil offensichtlich brennt es hier, nur wir wissen zu wenig.
Ich möchte nur ganz kurz einhaken, Fluktuation für die Zuhörenden bedeutet eben der Personalwechsel. Also wenn Menschen wo zu arbeiten beginnen und aber den Ort dann wieder verlassen und halt woanders unter anderem bessere Bedingungen suchen. Ne?
Genau, und da möchten wir, also möchte ich als Pflegewissenschaftler nicht nur wissen, wer hinschmeißt, sondern ich möchte wissen, wie viele Leute werden ausgebildet, wie viele gehen dann tatsächlich in den Beruf, wie viele, die wechseln einen Arbeitgeber, aber nicht ihren Job. Da geht es natürlich darum, welcher von den Arbeitgebern möglicherweise attraktiver ist. Wie viele schmeißen tatsächlich den Job hin und werfen ihre Ausbildung weg. Also da muss man dann genau differenzieren, wohin gehen diese Leute und was passiert mit ihnen.
Warum eben diese Zahlen auch so wichtig sind, wir würden eben gerne zum Beispiel der Herr Landesrat hat auch betont, wie viele tatsächlich gerade in Ausbildung sind. Und es wäre auch im Sinne von Ressourceneffizienz gescheit zu wissen, wenn jetzt so und so viele Leute Ausbildung machen, wie viel bleiben dann auch nach 10 Jahren in dem Beruf, dass man das Geld dann effizienter einsetzen könnte. Das heißt, es ist schon relevant zu wissen, warum jemand den Beruf verlässt und wie viele das tun. Ja? Mit diesen Zahlen könnte man tatsächlich sehr gut arbeiten, weil dann könnte man konkret arbeiten daran, Arbeitsbedingungen in die Richtung zu lenken, dass die Leute eben im Beruf bleiben. Ich möchte trotzdem noch als kleine Ergänzung, die ich auch dort beim Treffen genannt habe, sagen, dass diese Zahlen, weil der Herr Kornhäusl gesagt hat, am AMS gibt es aber wenige Anfragen, dass bezüglich Pflegekräfte gesucht werden, dass es schon Recruiting-Firmen gibt, die aus Drittstaaten Personal, ich sage mal, wirklich nach Österreich herankarren und schwieriges Wort, hoffentlich kriege ich es hin, einen modernen Kolonialismus, wieder nicht gelungen, Kolonialismus damit betreiben. Ich möchte schon sehr dezidiert sagen, noch einmal, da geht es nicht um bestimmte Träger, es ist einfach ein System, um Mangel aufzufangen, das ich sehr kritisch sehe, weil dadurch erspart man sich, konkrete Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Da würde jetzt noch gut dazu passen, ich habe erst gestern wieder in die Nachrichten gehört, ein Interview mit dem Herrn Kopf vom AMS, wegen der Beschäftigungen aktuell gerade, Beschäftigungszahlen und interessanterweise in der Teilzeit und das trifft jetzt hier die Frauen, es ist unter anderem genannt worden eben die Gesundheitsberufe. Da ist die Überlegung bei mir dann gewesen, okay, weil es schwierig ist, habe ich mich dann gefragt. Ich weiß nicht, habt ihr da was gehört dazu oder?
Also wie gesagt, wie der Wolfgang sagt, wir haben keine validen Zahlen und Daten dazu. Und das wäre eben hochspannend, das auf dem Tisch zu haben. Nur dann kann man auch zutreffende Analysen machen.
Ja, aber bei mir hat sich das sozusagen verfrängt halt, ob das da zusammenkommt. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich kann das jetzt aus der Praxis berichten, nicht auf einer Zahlen-Meta-Ebene. Aber beispielsweise, was wir sehen, außerhalb der großen Krankenhäuser, beispielsweise gibt es selten bis gar nicht integrierte Kinderbetreuungseinrichtungen, angeschlossen an Pflegeeinrichtungen. Und in dem Moment, wo junge Frauen zum ersten Mal ein Kind kriegen oder auch zum zweiten, dritten Mal, sind sie dann sehr lange weg. Teilweise gibt es dann so Zwischendienste, die man machen kann, die kindergartentauglich sind. Aber das meiste im Schichtbetrieb ist einfach nicht familientauglich. Und die meiste Betreuungslast bei meinen Kolleginnen sehe ich ganz klar, ist nach wie vor im Die familiäre Betreuung liegt bei den Frauen. Das sind die aufgrund des geringeren Einkommens auch diejenigen, Das sind die Ersten, die dann die Stunden reduzieren, weil es für die Familie den weniger größeren finanziellen Verlust bringt. Mhm. Und der Schichtbetrieb lässt sich ganz einfach oft mit einer Familie nicht vereinbaren. Und nur relativ wenige Pflegeberufe, wie möglicherweise in der Hauskrankenpflege, wo viel am Vormittag stattfindet, der Rest ist zum Großteil Schichtbetrieb. Und das schließt sich einfach aus und da fehlt es einfach an Betreuungsstrukturen. Mhm.
Ich würde jetzt gern das Interview einspielen mit dem Herrn Florian Kirschner. Wie gesagt, er ist Soziologe und DGKB und tätig als Referent in der Abteilung ArbeitnehmerInnenschutz und Gesundheitsberufe, Rechte Arbeiterkammer Wien. Und er hat beim ÖGKV-Kongress, beim Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegekongress in Graz im Juni eben diese Studie vorgestellt und ich habe dann mit ihm ein Interview geführt. Und das würde ich jetzt einspielen, vielleicht zu Beginn noch die Info dazu. Es ist eine qualitative Studie, wo 25 Interviews über ganz Österreich geführt wurden. In der Problemdarstellung eben konnte dann herausgefiltert werden, dass die Beschäftigten ein hohes berufliches Selbstverständnis haben in ihrer Tätigkeit. Genau, und da knüpft jetzt Herr Kirschner an.
Sie loben da Ihre fachlich-normative Expertise, die Fachkompetenz, die Autonomie, die der Pflegeberuf aber auch ein Stück weit mitbringt, die Versorgungswirksamkeit, die Situation der Patientinnen und zu betreuenden Personen wirklich zu verbessern. Und daraus resultieren auch ganz viele sinnstiftende Elemente, auch in der wechselseitigen Beziehungs- oder in Beziehung treten mit den Patientinnen. Da ziehen die Pflegekräfte ganz viel für ihren beruflichen Werdegang auch heraus und für ihr eigenes Berufsbild. Gleichzeitig treffen sie aber in der Realität auf Arbeits- und Rahmenbedingungen, die das komplett verunmöglichen meistens. Schon ab der Ausbildung, die Leute hören in der Theorie, wie das bestmöglich auszuschauen hat, wie man im Beruf sich entwickeln kann, was man auch für die Leute leisten kann. Und dann kommen sie in die ersten Praxiseinsätze und stellen relativ schnell fest, aha, 2/3 von dem, was ich gelernt habe, kann ich gar nicht umsetzen. Ich kämpfe, so überspitzt formuliert, ein Stück weit ums Überleben und schaue, dass ich irgendwie die Mindeststandards erhalten kann. Und das führt zu diesem bekannten Praxisschock und das führt eigentlich zu einer ständigen Spagatstellung aus, irgendwie muss ich den Standard erhalten. Gleichzeitig haben wir ein Gesundheitssystem, das sehr starken Ökonomisierungstendenzen unterliegt. Das Fallpauschalensystem sorgt ein Stück weit dafür, dass einfach überspitzt formuliert Diagnose X mit einem bestimmten Betrag abgegolten wird und in diesem Betrag wird einmal alles eingepackt, damit das wirtschaftlich rentabel ist. Die Pflegekräfte, von denen wird verlangt, das komplette Paket der Pflegeversorgung anzubieten, aber die Ressourcen werden dafür eben nicht bereitgestellt und das führt einfach zu einer wahnsinnigen Beschleunigung des Systems, weil der Bettendurchlauf auch immer höher wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch die Einschränkung bei den beruflichen Kompetenzen, denn unser ganzes System im Gesundheitsbereich ist auf die Entscheidungsautonomie der Ärztinnen zugeschnitten. Das heißt, viele andere Gesundheitsberufe, darunter die Pflege, können ihre ganzen Kompetenzen nicht einmal vollständig entfalten. Und bei den Arbeitsbedingungen haben wir die Klassiker. Wir haben einen starken Personalmangel, wir haben eine hohe Versorgungskomplexität und das Ganze ist eine Fülle an Arbeitsintensität vor gegebenen Normalarbeitszeiten, je nach Kollektivvertrag, aber nehmen wir die 40 Stunden, ist für die meisten Leute einfach nicht schaffbar. Dann gehen sie aus Selbstschutz in Teilzeit. Gleichzeitig haben wir auch sehr lange Schichtzeiten von 12 bis 13 Stunden und das fordert einfach seinen Tribut. Die Leute haben im Anschluss gesundheitliche Einschränkungen physischer und psychischer Natur. In der Versorgungsqualität finden sich Einschränkungen mit dem klassischen Mist Nursing Care Konzept fassbar, nämlich dass Pflegetätigkeiten weggelassen, rationalisiert werden müssen oder nicht vollständig und fachlich korrekt umgesetzt werden können. Und das führt ein Stück weit dazu, dass eigentlich während des gesamten Berufsalltages die Beschäftigten damit beschäftigt sind, mit sich selbst auszuhandeln, ich kann eigentlich gar nicht so arbeiten, wie ich arbeiten sollte oder wie es der Standard gebührt. Das sorgt für Frustration, Resignation auf lange Sicht und das senkt natürlich die Arbeitszufriedenheit und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Berufsausstieges. Und demgegenüber haben wir natürlich mit der Akademisierung, die extrem wichtig ist und die den Pflegeberuf auf ein neues Niveau und Level hebt. Gleichzeitig haben wir aber jetzt auch Bachelorstudierenden mit anderen Ansprüchen an den Arbeitsmarkt allgemein. Das wissen wir aus der Generationenforschung. und die kommen jetzt mit einem Bachelorabschluss ins Feld, die haben eine ganz andere Form der Bildungsmobilität. Wenn die für mehrere Jahre sehen, dieses Feld ist einfach so mit meinen Ansprüchen nicht haltbar, dann gehen die nochmal auf die Uni, entwickeln sich weiter, machen einen Masterabschluss, bleiben oft im Gesundheitsbereich erhalten, in welcher Form auch immer, Interessensvertretung, Sozialversicherung, da gibt es viele Möglichkeiten, aber ziehen sich aus der direkten Patientinnenversorgung zurück, weil die Bildungsmobilität besteht. Und ich glaube, da haben wir einfach diese Problematik, das hätte man nicht, wenn die Arbeits- und Rahmenbedingungen passen. Und das Problem ist seit langer Zeit bekannt, aber die Politik greift es nicht wirklich an.
Können Sie jetzt noch ein paar Punkte erläutern, wo die Arbeiterkammer dran ist, um die Rahmenbedingungen zu verbessern?
Grundsätzlich, wenn wir mal auf die ganz große Ebene draufgehen, dann sind wir natürlich dabei, bei Gesetzesreformen großflächig mitzuwirken. Und da bewegen wir uns natürlich auch über die Gesetzesreformen im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz hinaus, weil wir natürlich auch andere Berufsgruppen im Gesundheitsbereich mitdenken müssen. Gerade wenn wir zum Beispiel erdenken, die hohe Transferzahl vom Pflegeheim in den Akutbereich von Patientinnen, das nicht immer sein müsste, weil die Versorgung auch niedergelassen bewerkstelligt werden könnte. Da sind wir gerade dran, dass wir eben auch das SanitäterInnengesetz auf Vordermann bringen und auch dort Reformstrukturierungen in deren Ausbildungs- und Kompetenzbereich fordern. Gleichzeitig runtergebrochen auf den Gesundheits- und Krankenpflegebereich sind wir immer drauf und dran, das GOKG weiterzuentwickeln, die Kompetenzen eben unabhängiger von der ärztlichen Autonomie zu gestalten, das heißt mehr Entscheidungskompetenzen in dem Pflegeberuf, das ja eh schon tagtäglich so gelebt wird, weil es der Organisationsablauf verlangt, weil sonst eh das ganze System zusammenbrechen würde. Das hätte man gern rechtlich auch abgebildet. Dann auch Spezialisierungsmöglichkeiten, die auch erweiterte Kompetenzen auch in der Entscheidungsautonomie mit sich bringen, um wirkliche auch Anreize für berufliche Weiterentwicklung zu schaffen. Und ich denke da auch gerade an die wichtigen Programme von Advanced Practice Nursing, dass ich, wenn ich hochspezialisierte Pflegekräfte habe, dass die auch ein Stück weit autonom im ganzen Gesundheitsfeld arbeiten können und somit auch die Effizienz und die Versorgungsleistung deutlich heben können. Und dann natürlich auch unser Kernfeld ist einfach die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir haben in unserer Beschlusslage drin eine Reduktion der Normalarbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich, auch dezidiert für den Gesundheitsberuf. Wir haben drin, dass die Pflegereformpakete weitergeführt werden, zeitlich unbegrenzt, gerade was so Geschichten betrifft, wie den Pflegebonus, den ja jetzt schon wieder einige Bundesländer dabei sind, Überlegungen zu tätigen, den abzudrehen. Aber auch die Ausbildungsentschädigung, dass man die anhebt, um einfach auch Anreize zu setzen, dass Leute diesen Beruf ergreifen. Und da sind wir in vielen Bereichen dran, evaluieren, machen Forschung dazu, tauschen uns mit anderen Organisationen und Verbänden aus. Mit dem ÖGKV gibt es da in verschiedenen Verflechtungen Zusammenarbeit, aber auch mit den Gewerkschaften. Und das ist quasi so unser Kernfeld, wo wir uns tagtäglich bewegen.
Stichwort Schwerarbeiterinnengesetz. Es wird von der Sozialministerin als Erfolg gewertet. In der Realität kommt selten jemand überhaupt in den Genuss.
Ich würde es definitiv einmal als Gewinn verbuchen, dass man sich dahingehend auch von politischer Seite dazu bekannt hat, die Pflege in diese Schwerarbeit aufzunehmen, hier Lösungsstrategien und Pfade zu entwickeln, wie Pflegekräfte an dieser Schwerarbeitspension partizipieren zu können. Aber natürlich, wie häufig bei Gesetzgebungsprozessen, ist es immer noch nicht die Idealversion. Sie haben es angesprochen, wir haben wahrscheinlich eine große Anzahl an Pflegekräften, die nicht daran partizipieren können. Wir haben die Ausbildung auf akademischem Niveau, das sind schon mal 3 Jahre, die nicht sozialversicherungsrechtlich abgegolten sind. Da ist auch unsere Aufgabe, dran zu bleiben, weiter Verbesserungen zu fordern, das immer wieder auf die Agenda zu packen. Aber ich glaube, der erste wichtige Schritt ist gesetzt, dass das eingehängt worden ist. Aber ich gebe Ihnen da komplett recht, wir sind da noch lange nicht am Ende, wie bei so vielen Bereichen im Gesundheitsbereich, wo wir einfach dranbleiben müssen.
Ja, das war jetzt das Interview mit Florian Kirschner. Und ich habe so das Gefühl, es deckt sich wirklich viel aus dem, was aus der Praxis erzählt wird und was sozusagen von dieser Erhebung der Arbeiterkammerstudie jetzt zusammengetragen wurde. Machen wir eine Musikpause, bevor wir dann in die Diskussion... Oder gibt es was von euch, was jetzt dringend zum Ergänzen ist? Weil ansonsten würde ich dann zum nächsten Schritt kommen, nämlich, was sind die nächsten Schritte und wo wollen wir hinschauen?
Würde ich doch gerne noch was ergänzen, und zwar, weil du das damals so bei mir kommentiert hast, wie ich gesagt habe, wir müssen jeden Tag den Arbeitsplatz mit einer kleinen Lüge verlassen, und du gesagt hast, das ist schon eine sehr harte Aussage, dass wir in der Wirklichkeit Leistungen weglassen, die wir aber dokumentiert haben. Das Gleiche sagt ja jetzt diese Studie auch, nicht? Dass wir erstens, was ich sehr wesentlich finde, wo du auch genickt hast, dass wir Ausgebildeten, ob das jetzt DGKB, BA oder was auch immer ist, unsere Kompetenzen nicht entfalten können, so dass, wie soll ich sagen, ein Kohärenzgefühl entsteht, weil wir sind ja auch in den Beruf gegangen, um uns als Ganzes einzubringen. Und zweitens, tatsächlich unsere Ansprüche, und das hat auch diese Studie gezeigt, unsere Ansprüche, die wir an den Beruf stellen, jeden Tag torpediert werden durch die Wirklichkeiten, durch die Realitäten des Personalmangels und so weiter.
Ja, ich glaube, es ist einfach hart. Und auch in dieser Mist Nursing Care Studie von der Anna Kardascho und von der Hannah Meyer ist das ja auch, und die ist ja schon ein paar Jahre alt inzwischen, wie die damals veröffentlicht worden ist, habe ich gedacht, jetzt wird es Rums machen in Österreich. Aber tatsächlich ist das nicht passiert. Nämlich, es wurde untersucht, erstmalig in Österreich, welche pflegerischen Tätigkeiten werden weggelassen. Ja?
Und diesen einen Satz möchte ich noch unterbringen, weil mir den extra notiert habe. Wir brauchen trotzdem, wenn wir im Beruf bleiben wollen, Strategien, um mit dem umzugehen. Und eine Strategie, die ich beobachte, wirklich jetzt auch wieder trägerübergreifend, die war schon in einigen Häusern, ist die Vermeidung eines Beziehungsaufbaus. Weil unser Anspruch ist, wie wir in den Beruf gekommen sind, wir wollen uns um das ganzen Menschen, das ganze Gegenüber kümmern. Und ich sehe jeden Tag, dass wesentliche Teile unter den Tisch fallen. Und jetzt ist eine Strategie, die sehr oft zu beobachten ist, einfach die zu vermeiden, in eine Beziehung zu gehen. Ich habe das gemerkt an banalen Handlungen wie beim Essen eingeben, das nicht auf Augenhöhe zu machen, sondern im Stehen. Und ich habe immer gefragt, warum machen das viele Kolleginnen ohne Augenkontakt und ohne sich in Konfrontation zu begeben, bis mir dann die Antwort gekommen ist, weil ich so vermeide, in Beziehung zu gehen und weil ich so leichter aushalte, mit diesem Defizitgefühl am Abend heimzugehen, wenn ich nicht in eine Beziehung gehe mit demjenigen, an dem ich mich mangelhaft kümmere.
Ja. Passt es soweit? Okay. Gut, dann machen wir eine Musikpause und dann machen wir uns auf den Weg und schauen, was es Positives gibt.
Love comes to town, I'm gonna
Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Wir sprechen heute darüber, was Pflegekräfte daran hindert, so zu pflegen, wie sie es gelernt haben. Im Studio bin ich heute mit Wolfgang Schwab. Er ist Betriebsratsvorsitzender für das Diakoniewerk Steiermark, ist Pflegegeldgutachter, Gesundheits- und Pflegewissenschaftler, ist aktiv im Arbeitskreis Pflege in Bewegung, und Robert Irmler. Er ist Pflegeassistent, arbeitet im Pflegewohnheim mit Schwerpunkt Demenz. Er ist Betriebsrat, er hat einen Betriebsrat gegründet und er ist auch Teil der Pflegestützpunkt-Redaktion, heute aber in der Rolle des Gastes und nicht in der Moderation. Und wir haben auch das Interview gehört mit Florian Kirschner. Er ist Soziologe und Referent in der Abteilung Arbeitnehmerinnenschutz und Gesundheitsberuferecht der Arbeiterkammer Wien zur aktuellen Studie Vom Anspruch zum Alltag. Und das ist unser großes Thema heute. Die Praxis verknüpft jetzt unter anderem mit der Arbeiterkammer-Studie. Wie schaut der Status quo aus? Und jetzt im zweiten Teil wollen wir darauf schauen, wo wollen wir hingehen, wo geht's hin? Würde jetzt schon mal weitergeben zu Wolfgang, weil du ja auch mitgearbeitet hast an diesem Masterplan vom Arbeitskreis Pflege und Gesundheit der KPÖ. Also Pflege in Bewegung heißt der Arbeitskreis, glaube ich, ne?
Ja, danke. Prinzipiell, um vielleicht anzuknüpfen an das, was der Herr Kirschner umrissen hat. Er hat ganz klar gesagt, es gibt sehr viel Austausch von den Fachverbänden. Es gibt sehr viel Austausch auf fachlicher Ebene, Verknüpfungen, Forderungen. Wir werden über einige Punkte heute noch sprechen, die sehr wichtig sind umzusetzen. Die Arbeiterkammer auch immer mit großartigen Studien seit vielen Jahren dabei und kann auch sehr gut mit Zahlen, Daten und Fakten genau das belegen, was aus dem Pflegealltag rauskommt. Die Frage ist, wieso passiert nichts? Wieso verändert sich nichts? Das heißt, die Frage, die immer drüber ist, jetzt wird viel geredet, jetzt wird noch mehr viel drüber geredet. Die Frage ist, wie bekommt man Forderungen auch in die Umsetzung? Und da muss man halt auch ganz klar sagen, in Österreich, im Gegensatz zu autonomen Einrichtungen wie die AVA beispielsweise oder die ÖGK, sind die Pflegeheime und die Krankenanstalten höchst abhängig von der aktuellen politischen Konstellation. In jedem Bundesland und auch natürlich in Gesamtösterreich. Das heißt, wenn wir wollen, dass sich in der Pflege was ändert, müssen wir tatsächlich permanent Druck aufbauen und aufrechterhalten Richtung Politik, weil das sind diejenigen, die die Rahmenbedingungen, die Gesetze und die Budgets machen. Das heißt, man darf nie vergessen, auch wenn alles sehr gut belegt ist und wir sehr viel darüber sprechen, was die Pflege angeht und so viel schon am Tisch liegt, aber trotzdem nichts passiert, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir das in die Umsetzung bringen? Also bevor es in die Inhalte geht, ganz klarer Tenor von mir, wir müssen politischen Druck aufbauen und aufrechterhalten, dass sich was tut. Um was geht es in dem Masterplan? Es geht ganz grob um Personalschlüssel, also die ewige und auch sehr, also jahrzehntelange Forderung, die Personalschlüssel in Pflegeheimen, aber auch im mobilen Bereich evidenzbasiert aufzustellen, pflegewissenschaftlich aufzustellen, irgendeine Datengrundlage zu verwenden, über die wir zumindest streiten können. Da gibt es einen Rechnungshofbericht, der sagt, zu der Langzeitpflege, in sämtlichen 9 Bundesländern in Österreich gibt es keine einzige Personalausstattungsverordnung von einem einzigen Bundesland, das irgendwie auf fachliche Begründung gründet. Nichts, in keinem Bundesland. Das heißt, das kann man jetzt nicht nur in der Steiermark als Kritik sehen. Im gesamten Österreich, in den Pflegeheimen, tut man aus Erfahrung Personal besetzen. Die Forderung ist Jahrzehnte alt, das selbstverständlich österreichweit aufzustellen, selbstverständlich österreichweit zu finanzieren und selbstverständlich so das Personal auszustatten, wie es irgendwie fachlich zu begründen ist. Und wenn wir eine Begründung haben, dann haben wir wenigstens etwas, worüber wir dann streiten können. Haben wir momentan nicht. Weitere Forderungen wären Einführung von Administrationsassistenzen. Das ist auch schon ein langes Thema. Also wir wissen gerade im Diplompflegebereich, die Kolleginnen und Kollegen machen sehr viele Tätigkeiten. Die können auch Menschen mit einer Ordinationsassistenzausbildung. Da kann man tatsächlich sehr viel auch vom Skill anders einsetzen, als es momentan der Fall ist. Was nicht mehr der Fall ist, auch wenn es der Herr Landesrat in unserem Gespräch noch gesagt hat, dass es Diplompflegekräfte gibt, die regelmäßig Geschirr wegtragen. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich schon lange vorbei. Aber über das konkrete, also wirklich gute Einsetzen der Ausbildung, da kann man schon immer wieder auch diskutieren. Weitere Punkte, die Forderungen sind mitreden statt mittragen. Die Pflege möchte gehört werden. Wir wissen, dass alle Verhandlungstische zum Thema Pflege oft dann Geschäftsführungen sind, Ärztinnen, Ärzte. Da sitzen dann auch Leute von der Uni, Soziologen, aber wer nie in diesen Verhandlungstischen sitzt, sind Pflegekräfte, die dann über die Pflege entscheiden. Also bitte mitreden statt nur mittragen. Und
darf ich dazu eine Anmerkung machen, Wolfgang, weil du gesagt hast, politischen Druck ausüben, damit sich was ändert. Und dieser politische Druck entsteht schon allein dadurch, dass, wenn du sagst, wenn die Pflegekräfte mit in den Gremien sind, wo Rahmenbedingungen entschieden werden, dann können eben die Aufgabe einbringen, die sie als einzige einbringen können, und zwar von der Wirklichkeit zu berichten. Und zwar ungeschönt. Ich komme noch einmal darauf zurück, dass du gesagt hast, Karin, dass das sehr hart klingt. Ich glaube, wir sind verpflichtet dazu, hart, aber wahrhaftig von der Wirklichkeit zu berichten, weil wir die einzigen sind, die den Entscheidungsträgern das vermitteln kann, wie die Wirklichkeit aussieht. Wenn wir jetzt auch beschönigend in unsere Darstellungen gehen, dann hat niemand was davon. Dann sind wir in einer Situation wie Wladimir Putin gerade, dass alle in seinem Umfeld sagen, es passt eh alles und er weiß nicht mehr, was eigentlich zu tun wäre. Also das wäre, glaube ich, unsere Aufgabe, wirklich von den Realitäten an der Front sozusagen zu berichten.
Ja, hier zum Beispiel auch ein Vorschlag meinerseits. Ich möchte hier eine Behauptung in den Raum stellen, wenn wir jetzt in einem steirischen Pflegeheim die realistische Zeiten hernehmen und den Tätigkeiten hinterlegen, die da jeden Tag abgehackelt, sagt man in der Praxis, die abgezeichnet werden, dass sie erledigt worden sind. Wenn wir da eine Feldstudie drüber legen, dann werden wir, ist jetzt eine freie Behauptung, aber werden wir draufkommen, dass eine Pflegekraft in 8 Stunden ungefähr die Tätigkeit von 16 bis 20 Stunden angeblich erledigt hat. Das könnte man sich auch einmal anschauen. Ne? Das könnte man sich sogar relativ leicht anschauen, wenn man wollte, weil das sind ja, dann braucht man nicht einmal eine neue Struktur, da braucht man nur eine kleine Feldstudie.
So viel zur Wirklichkeit.
So viel zur Wirklichkeit. Aber es lässt sich sehr gut anknüpfen. Diese Studie im Übrigen von der Arbeiterkammer, auf die ich mich beziehe, auf die wir uns beziehen, ist auch zu finden, natürlich in der Suchmaschine deines, ihres Vertrauens, aber auch verlinkt im Sendungstipp, also auf der Website helsinki.at. Bei der Sendereihe Pflegestützpunkt zur heutigen Ausgabe findet ihr alle relevanten Links, was wir besprochen haben, auch zum Masterplan Pflege, eben der KPÖ zum Masterplan Pflege vom Land Steiermark, zumindest von der Ankündigung und so weiter. Aus dieser Studie von der Arbeiterkammer, das Fazit, sage ich jetzt einmal, zeigt eben genau das, was wir heute schon besprochen haben, dieser große Spagat zwischen dem, was sozusagen gelernt wurde und was dann in der Realität möglich ist. Und empfohlen werden eben bessere Personalausstattung, und da werden sie schon sehr konkret, verbindliche evidenzbasierte Personalbemessung und natürlich, wie schon ewig, die Forderung der bundesweit einheitliche Mindestpersonalschlüssel. Ja, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitverkürzung, alternative Schichtmodelle. Teilweise kriege ich schon Rückmeldungen, dass das inzwischen schon funktioniert, dass auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon inzwischen teilweise eingegangen wird. Ja, also Ausbildungsförderung, mehr Praxisanleitungen, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, weil Ausbildungsplätze sind sehr wohl geschaffen worden. Die sind teilweise möglicherweise auch gar nicht mehr alle voll dieser Klassen, was ich gehört habe vor einiger Zeit, zumindest bei der Pflegeassistenz- und Pflegefachassistenzausbildung. Aber natürlich, das große Ding ist dann, wie werden diese ganzen Menschen, die bereit sind, in den Pflegeberuf zu gehen und eine Ausbildung machen, wie werden sie begleitet mit den Praxisanleiterinnen? Das braucht ja eine Ausbildung und das braucht auch die Zeit dazu, ne? Dass diese Personen dann auch das erhalten, was sozusagen ihnen versprochen worden ist. Also dass sie diese Praxisanleitung auch tatsächlich erfahren. Ja, und nicht, ja, wir haben jetzt gerade keine auf der Station oder so. Ja, also die Liste ist lang und ehrlich gesagt, es ist auch jetzt nichts ganz Neues dabei, aber es ist eine sehr schöne Übersicht von dem, was notwendig ist.
Ich möchte vielleicht noch einen Punkt betonen, den der Herr Kirschner und auch der Wolfgang Schwab genannt hat. Die Kompetenzbereiche, die wir uns erworben haben, ja, jeder in einem unterschiedlichen Ausmaß, auch in den Arbeitsalltag wirklich integrieren zu können, weil die Arbeitswirklichkeit ist ja zurzeit so, dass die GKBs zum Beispiel einen viel höheren Kompetenzbereich hätten, als sie tatsächlich einbringen können. Ich nenne nur eine Verordnung von Heilmitteln und so weiter, da ist auch die Gesetzeslage viel weiter als die tägliche Arbeitspraxis, ohne jetzt Schuldige zu benennen oder quasi jeder, wer schuld ist, weil wenn Kompetenzbereiche verteidigt werden von anderen Berufsgruppen, wenn überhaupt Berufsgruppen ein kompetitives Verständnis der Berufsausübung so stattfindet, dass eine Berufsgruppe Angst hat, von einer anderen Berufsgruppe da irgendwie Kompetenzen entzogen zu bekommen. Ich spreche jetzt also im Klartext von Ärzten, die offenbar Angst haben, dass gewisse Kompetenzen in andere Bereiche zu den DGKBs wandern. Ein wirkliches Selbstverständnis entsteht nur, wenn ich all meine Kompetenzen anwenden kann, die ich eigentlich auch erworben habe, würde ich sagen. Und das ist auch zukunftstechnisch eine wichtige Sache. Nur durch zufriedene Berufsgruppen werde ich auch eine Pflegequalität aufrechterhalten können und nicht durch Frustrierte, die alle wirklich relevanten Kernkompetenzen abliefern müssen an die nächsthöhere Berufsgruppe.
Das ist jetzt ganz super, dass du das jetzt gesagt hast, Robert, weil das auch Teil von dem Fazit ist von der Arbeiterkammerstudie, nämlich diese berufsrechtliche Ausgestaltung, das fachliche Potenzial von Pflegepersonen tatsächlich auch zu schöpfen. Es ist rechtlich sozusagen schon mehr möglich als im Alltag, weil es halt behäbig ist, das irgendwie in der Praxis einzuführen oder so. Ich weiß nicht, Wolfgang, hast du da irgendeine Erfahrung dazu?
Ja, in der Praxis einzuführen. Wir haben da verschiedene Berufsgruppen. Es ist kompetitiv, so wie der Robert gesagt hat. Teilweise scheitert es einfach an der Möglichkeit durch die Gesundheitskasse beispielsweise, dass sich die GKBs freier bewegen können. Oder auch an der Möglichkeit grundsätzlich der freiberuflichen Ausübung. Da haben wir auch viele Themen. Ganz schwierig, ja. Wir wissen gerade den aktuellen Fall vom Gesundheitszentrum in Mariazell, wo es eine Anzeige gegeben hat, weil die ÖGK gesagt hat, die Ärzte, die dort tätig sind, sind scheinselbstständig und verlangt einen großen Geldbetrag. Also da geht es auch wirklich darum, dass die Strukturen im Gesundheitssystem oft so starr sind, dass auch wenn die Gesetze da schon gelockert sind, das in der Praxis nicht ankommen kann, weil es da keine Beweglichkeit gibt.
Mhm. Und Robert, weil du das gesagt hast, eben dieses möglicherweise auch Misstrauen von den unterschiedlichen Berufen, möglicherweise von Arzt zu Pflege und so weiter. Ich denke mal, es hat damit zu tun, dass eben die Pflege als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen einfach nicht vertreten ist. Und es kann schon sein, natürlich in gewissen Kreisen ist sehr wohl zum Beispiel durch den ÖGKV, durch den Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, dass die in Gremien drinnen sind, auf Landes- und auf Bundesebene, aber soweit ich weiß, oft einmal nur als beratende Funktion und dann aber nicht, um sozusagen auch Beschlüsse mitzufassen. Und es fehlt einfach dieses auf Augenhöhe einerseits die Kompetenzen einzubringen, also und dieses Wissen und die Erfahrungen aus dem Alltag, und dann aber auch die Entscheidungen mittreffen zu können, ja. Und nicht, dass irgendwer beschließt immer was über die Pflege.
Ja, vor allem die Augenhöhe wäre ja auch wichtiger als eine griffige Headline, weil immer von Wertschätzung und Augenhöhe gesprochen wird. Das sind ja nicht Dinge, die man einführen sollte, weil es einfach nett klingt, sondern das hängt ja tatsächlich dann auch davon hängt dann die Pflegequalität auch ab, weil nur eine Berufsgruppe, die sich eben voll in ihren Kompetenzen, wie vorher schon gesagt habe, wirklich einbringen kann, kann auch sowas wie Wertschätzung erfahren. Wertschätzung kriege ich nicht über Applaus und indem gesagt wird, na, ihr seid so tüchtig und ich könnte es nicht, sondern Wertschätzung kriegt eine Berufsgruppe darüber, dass ihr etwas zugetraut wird, das autonom zu gestalten, ob das jetzt DGKBs sind oder auch PAs oder welche Berufsgruppe auch immer. Und Augenhöhe bedeutet, dass alle Berufsgruppen am gemeinsamen Ziel arbeiten, etwas für das Gegenüber, für den Menschen, der in Betreuung sich begibt, zu verbessern, ohne jetzt in Konkurrenz zu treten und Angst zu haben, welche andere Berufsgruppe könnte mir Kernkompetenzen und damit vielleicht auch finanzielle Mittel und so weiter wegnehmen. Also Wertschätzung und Augenhöhe wirklich mit Leben zu erfüllen und nicht als Schlagwörter zu belassen.
Wir sind schon gegen Ende unseres Gesprächs. Was gibt es denn noch? Wolfgang, du hast angesprochen, Druck aufbauen. Was gibt es für Möglichkeiten, Druck aufzubauen?
Ja, ganz verschiedenste Ebenen. Und da müssen wir alle mit reinnehmen, die uns im Boot sind. Das sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis arbeiten, die wir auch dort behalten möchten und nicht verlieren möchten. Es sind alle Angehörigen. Wir haben hier gerade im Pflegebereich immer wieder erwähnt, dass es nicht vergessen wird, 80% der Menschen, die gepflegt werden, weil sie pflegebedürftig sind oder eine Pflegestufe haben, werden zu Hause betreut von pflegenden Angehörigen. Die sind tatsächlich eine ganz, ganz, ganz große stille Stimme quasi in unserem Land, weil sie selten irgendwo in der Öffentlichkeit auftreten, genauso wie die 70.000 24-Stunden-Betreuungen, die in unserem Land arbeiten, die treten nie in der Straße zutage, die sieht man auch nie bei irgendwelchen Forderungen, weil sie ganz still im Hintergrund arbeiten. Diese Menschen teilweise zu mobilisieren, einzufordern, dass Reformen notwendig sind, die mitnehmen ins Boot, es gibt in Österreich ja kaum irgendjemand, der nicht irgendwo in der Familie, in der Nachbarschaft, Verwandtschaft, wo einen Pflegefall hat. Das ist ein Thema, das betrifft jeden. Und je mehr Leute man da mitnehmen kann, auf welche Ebene auch immer, desto mehr kann man schaffen, auch peu à peu da Verbesserungen zu erwirken.
Seid ihr zuversichtlich, ihr zwei?
Nein.
Das habe ich befürchtet. Was jetzt?
Die Lage ist nicht ernst, aber hoffnungslos.
Ja, oder es ist nicht hoffnungslos, aber ernst. Ja, die Deutschen sehen das angeblich anders als wir.
Wolfgang Schwab, Robert Irmler, herzlichen Dank für das Gespräch, für die Zeit. Ich glaube, es ist immer wieder wichtiger, Update zu geben, wie es gerade steht, um die Pflege, um die Gesundheit der Pflege und der Pflegekräfte. Alles Gute und ja, bis bald wieder. Liebe Zuhörende, die Sendereihe Pflegestützpunkt wird am Montag von 10 bis 11 Uhr wiederholt und ihr findet sie auch nach der Sendung heute als Podcast auf CBA, das ist das Audioarchiv der Freien Radios Österreich, sowie auf Spotify. Wer Interesse hat, über den Pflegestützpunkt mehr zu erfahren, könnt ihr den Newsletter abonnieren. Dazu schreibt bitte ein E-Mail an pflege@helsinki.at. Karin Schuster sagt alles Liebe. Ciao, ciao.
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Thank you.
Das wird nur kurz wehtun.
Radio Helsinki politisiert.
Darf es ein bisschen mehr sein?